Einen recht schönen guten Morgen. Sie sehen, es geht nicht so ganz schnell mehr, aber ich bin froh, dass ich hier oben stehe. Einen herzlichen Gruß vom CZD und ja, herzliche Glückwünsche zu dem Jubiläum, das ihr heute feiert. Ich war ganz überrascht, das wusste ich nicht. Nun, Predigttext heute, was ist das Ziel in meinem und in deinem Leben? Gibt es viele Möglichkeiten. Aber ein Ziel muss man vor Augen haben, und um anzukommen. Die Frage ist natürlich, wo anzukommen und wann anzukommen. Gehen wir nochmal darauf zurück, was wir jetzt schon mehrfach gehört haben heute Morgen. Heute feiern wir Misereas Cordas Domini, der gute Hirte. Und Jesus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ist das wirklich das Ziel deines und meines Lebens, dass Jesus das Ziel ist? Und wenn ja, wie kann ich ihm folgen und wie höre ich ihn? Ist das Ziel wirklich Jesus? Nun, jetzt würde ich mal ein bisschen ausholen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Das hat meine Schwiegertochter gemalt vor einiger Zeit und ich habe das wieder ausgegraben. Das zeigt eigentlich ein bisschen von der, oder eine ganze Menge von der Erlösungsgeschichte. Nämlich, wenn wir hier die Herrlichkeit der Ewigkeit oder des Himmels haben, dann kam Gott als Jesus durch einen, ja, ärmlichen Kanal auf die Erde und wurde als Kind geboren. Und er ist geboren worden und einen Weg gegangen, damit die Menschen, die hier verloren sind, gerettet werden können, indem er ans Kreuz gegangen ist. Und wer diesen Weg geht und Jesus annimmt als seinen Retter, der darf in diesen Strom eintauchen, der einmal dorthin führt. An der Stelle können wir sagen, dass Jesus bis heute gilt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nun, wie ist das, wo gehen wir eigentlich hin und wie wird das sein, wenn wir einmal diese Erde verlassen oder auf eine, zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder werden wir mit Jesus, zu Jesus hingezogen werden, wenn wir noch leben, oder wir werden sterben und werden das auch tun. Da gehe ich aber noch näher drauf ein. Dem Schächer am Kreuz, da hat er ganz einfach gezeigt, wie Errettung geht. Da war ein Mann, der mit ihm gekreuzigt wurde und der hat einfach gesagt, ja, ich habe meine Schuld, ich bin gerecht, dass ich hier am Kreuz leide und bittet Jesus, hilf mir. Und er sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit im Paradies sein. Er hat dieses Geschenk angenommen. Ja, Jesus hat den Tod besiegt. Das haben wir zu Ostern gefeiert und feiern es immer noch. In meinem Hauskreis studieren wir seit gut einem Jahr die Offenbarung. Wir sind in der Mitte angekommen. Und vor 3-4 Wochen hatte ich den Vers, den zentralen Vers aus der Offenbarung 11, Vers 15. Und ich möchte schon mal ganz klar behaupten, das ist der zentralste Vers der Bibel. Und zwar, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem König, der als König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Und dann wurde ich ein wenig stutzig, als ich über den Vers nachgedacht habe. Warum übernimmt Jesus erst die Herrschaft über diese Welt am Ende der Zeit? Hat er sie nicht eigentlich schon? Aber dazu müssen wir ein bisschen weiterschauen. Wer ist eigentlich jetzt im Moment der Herrscher der Welt? Und in dieser Betrachtung, die ich vorher in dem Bild gezeigt habe, da fehlen uns 4000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und wir schauen mal ganz zurück und schauen einmal, wie kam eigentlich das Böse in diese Welt? Es ist gut, wenn wir das wissen, wenn wir heute in diese Zeit reinschauen, die nicht gerade sehr hoffnungsvoll ist. Woher kommt das und wie wird das enden? Als Jesus versucht wurde vom Satan, spricht er zu ihm im letzten Teil: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, nämlich die Welt, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich sie geben will, gebe ich sie. Wen sollst du nur? Du sollst nur vor mir anbeten und das soll alles dein sein. Das bietet der Teufel Jesus an. Und ich habe eine Zeit gedacht, Moment, das ist ja eigentlich eine glatte Lüge. Jesus gehört die Welt, warum bietet er ihm die an? Aber er hatte tatsächlich die Vollmacht, sie anzubieten. Und das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst aber noch, wer ist das eigentlich? Die Jesaja 14 beschreibt uns, wer eigentlich der Satan ist. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf die Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Er wollte Gott gleich sein oder höher sein. Hesekiel lese ich vor, müssen wir jetzt nicht mitlesen. Hesekiel 28, 14 bis 16, da steht: Du warst mit ausgebreiteten Flügeln schimmernder Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fühltest du dein Inneres mit Gewalt und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schimmernder Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Also wir haben es mit einem Engelswesen zu tun, das Gott verstoßen hat. Und Gott hat ein Gegenüber verloren in ihm. Und dann, was tut er? Das da oben ist nur so ein bisschen zur Information, wo wir uns finden. Das Bildchen muss man nicht erkennen, der Text sagt es. Dann hat Gott die Welt geschaffen. Und er schuf den Menschen nach seinem Bild und nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und er segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf Erden regen. Dieses Gegenüber hat Gott geschaffen, um es zu lieben. Und wir lesen es in der Bibel, dass er ja innige Verbindung mit diesen Menschen, mit Adam und Eva hatte. Er ging mit ihnen in der Kühle des Abends spazieren, sie konnten mit ihm reden. Es war eine innige Verbindung. Und er hat ihnen die Schöpfung übergeben. Sie hatten die Herrschaft. Da er aber den Menschen auch einen freien Willen geben wollte, folgendes in Genesis 2, 15 bis 17. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Nicht die Frucht war vergiftet, sondern das Denken war geprüft, weil Gott wollte, dass die Menschen ihm auch gehorchen. Und sie hatten die freie Wahl, ihm zu gehorchen oder nicht. Ja, und der Glanzstern, der Satan, wurde eifersüchtig auf die Menschen. Und deswegen setzte er sofort dort an, wo er sie treffen konnte. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das ist typisch, das tut er auch heute noch. Er sieht erstmal einen frommen Zweifel. Möglichst mit dem Bibelwort, das ein bisschen verdreht. Und dann kommen wir schon an die richtige Stelle. Gott hat gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Satan ist der Lügner von Anfang an. Er bezichtigt Gott in diesem Text der Lüge. Er will nicht, sagt er zu ihnen, dass ihr so sein werdet wie er. Dabei sind sie das Abbild Gottes. Er hält sich euch für dumm, damit ihr nicht erkennt, was gut und böse ist. Und eigentlich könnt ihr werden wie Gott. Ihr könnt euer eigener Gott sein. Und das ist die Sünde bis zum heutigen Tag. Und dann kommt das Verhältnis, das Schlimme. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Mit dieser Tat, mit diesem Ungehorsam, hat Adam und Eva die Macht oder den Auftrag, die Erde an den Teufel abgegeben. Und deswegen herrscht er. Ist er der Herrscher der Welt bis heute. Und das wird, kann ich jetzt sagen, ja, kann man denken, aber wir brauchen jetzt bloß mal in 6000 Jahre Menschheitsgeschichte gucken. Und da sehen wir alles. Und das fing schon an mit dem ersten Sohn, mit dem Kain. Gott sprach zu ihm, warum bist du so zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust und erhebst sich? Wenn du nicht aber Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Lagert die Sünde, der Feind vor der Tür. Und das ist noch heute so. Und als Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Felde waren, da hob sich Kain gegen seinen Bruder und Abel erschlug ihn. Kain, der erste Mörder. Und dann geht es weiter in den ersten 1000 Jahren und dann ist die Menschheit so verdorben, dass Gott sagt, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat und das ist sie bis heute. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte einen Weg verdorben auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende des Fleisches ist von mir vor mich gekommen, denn ich will die Erde, die sich erfüllt von Gewalttat, siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Das zweite Jahrtausend der Menschheit. Immer wieder das Wirken des Satans, durch und durch. Und man soll kaum glauben, nachdem Noah übrig geblieben ist und die Nachkommen von ihm, sind sie dabei und bauen einen Turm und wollen sich wieder über Gott heben und sagen, wir sind wie Gott. Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und eine Spitze bis in den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen. Das zweite Jahrtausend der Menschheit endet mit dem Turmbau zu Babel. Die anderen brauchen wir bloß kurz zu streifen. Wir kennen die Richterzeit, wir kennen die Zeit Moses. Gott gibt das Gesetz und keiner kann das Gesetz erfüllen. Es gab nur einen Einzigen, der es erfüllt hat und das war Jesus. Durch diese vier Jahrtausende war es einfach so, dass die Herrschaft des Satans sichtbar war. Gott erwählt sein Volk, es wird immer wieder untreu. Er schenkt das Gesetz, keiner kann es halten. Der Satan konnte Jesus das Angebot machen, als er ihn versucht hat. Der Mensch hatte ihm die Macht übergeben. Das hat er zu ihm gesagt, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Nun, aus unserem Text aus Johannes 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und das über 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Nun ist diese Menschheitsgeschichte 6000 aber noch nicht erreicht. Wir sind nämlich noch nicht bei den 6000. Denn wir haben die Erlösung durch Jesus, die mit dem Jahr 4000 einsetzte. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus hat die Errettung von Schuld und Sünde gebracht und ich kann sagen, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und jetzt gilt wieder, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und seit 2000 Jahren gilt, Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Nun, wenn wir jetzt wirklich auf seine Stimme hören wollen, wo hören wir seine Stimme am besten? Am besten in seinem Wort. Und viele mögen oder schweigen oder mögen gar nicht gern aufschlagen, nämlich die Offenbarung. In den Bibeln steht meistens die Offenbarung des Johannes, das ist aber falsch. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Es ist eigentlich das einzige Buch, das Jesus selber gegeben hat. Und wie sieht es aus? Meistens meinen sie, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, das passe ich gar nicht an, aber da komme ich nochmal drauf zurück. Aber wenn wir allein den ersten Vers in der Offenbarung lesen, was steht da? In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Da steht bald, und das ist geschrieben vor nicht ganz 2000 Jahren. Aber was schreibt Petrus in seinem Brief? Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also das erste Buch oder das große Buch mit den 7 Siegeln, die viele lieber nicht öffnen wollen. Denn inzwischen heißt es ja so, dass man sagt ja, ein Buch mit 7 Siegeln, das ist etwas, das möchte ich gar nicht anfassen oder das ist für mich nicht erklärbar oder was immer es sein mag. Aber wenn du das Buch öffnest, steht am Anfang etwas ganz Besonderes, aber eins ist zu sehen, der Text ist für sie kaum zu lesen, das ist Offenbarung 5, Vers 4, da wird aufgezeigt, dass Jesus der Einzige ist, der dieses Buch, dieses Siegel öffnen kann. Kein anderer war dazu fähig, nur das Lamm. Und in dieser Rolle, in diesem Buch, steht alles aufgeschrieben, was zum Schluss geschehen wird. Aber da steht auch noch was drin. Und das sollte man immer, wenn man die Offenbarung anschauen will, anschauen. In 2 Versen, im ersten, in Offenbarung 1, Vers 3 und in 22, 7, also vorne und hinten steht, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet, denn was hier angekündigt wird, wird sich bald erfüllen. Und zum Schluss steht wieder, denkt dran, ich komme bald, sagt Jesus, glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Diese Botschaft gibt Jesus. Und dazwischen steckt die Offenbarung. Und wenn wir jetzt hineinschauen, wenn man das letzte, das 7. Siegel öffnet, dann erscheinen dort 7 Trompeten. Nicht 7 Trompeten oder Posaunen, sondern die eine Verkündigung bringen. Und jetzt möchte ich nicht alle 7 Posaunen durchgehen, das würde ein bisschen lange dauern, sondern ich möchte einfach die 7. nehmen, nämlich aus der ist der Vers. Wir schauen die 7. Posaune an. Und wenn die erscheint, werden wir alle, die wir hier sitzen, wenn wir Jesus angenommen haben und alle, die gestorben sind und alle, die auf der Erde leben und Jesus angenommen haben, gemeinsam ein Erlebnis haben. Jesus wird nämlich wiederkommen und uns holen. Das geschieht bei der 7. Posaune. Und deswegen ist für mich die 7. Posaune und die ersten Versen der 7. Posaune das Wichtigste in der ganzen Bibel. Zunächst aber, was sagt Paulus darüber? Damit wir das noch ein bisschen hintermalen. Paulus schreibt im Brief an die Korinther, in 1. Korinther 15, 51, 52, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, das ist die siebte. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Er sagt noch ein weiteres zur Ergänzung im Thessalonicher Brief 4, 16 bis 18. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ist das nicht was Tolles, was da steht? Und in Offenbarung 10,7 steht, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er die Posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Und was steht da jetzt bei der siebten Posaune? Was kommt da? Nun blies der siebte Engel seine Posaune, daraufhin erklang im Himmel ein mächtiger, vielstimmiger Jubelgesang. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Christus. Es ist der Punkt, in dem der Feind die Herrschaft über die Welt genommen wird. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Und jetzt weiter, der Lobgesang des Himmels. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron saßen, warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an und sie riefen: Herr und Gott, du allmächtiger Herrscher, der du bist und der du warst, dir gilt unser Dank, denn du hast deine große Macht unter Beweis gestellt und hast die Herrschaft angetreten. Die Völker hatten sich im Zorn gegen dich erhoben, aber jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Die Zeit ist gekommen, über die Toten Gericht zu halten. Herr, und wo deine Diener, die Propheten, ihren Lohn erhalten und mit ihnen alle, die zu deinem heiligen Volk gehören und sich dir in Ehrfurcht unterstellen, kleine und große. Aber die, die die Erde zugrunde richten, werden nun selbst zugrunde gerichtet werden. Hier steht auch etwas, was wichtig ist. Wo deine Diener und Propheten ihren Lohn erhalten. Da steht nicht, werden gerichtet, sondern sie werden belohnt werden für das, was sie getan haben. Oder wir werden belohnt werden für das, was wir getan haben. Aber es wird alles zugrunde gerichtet werden, was die Liebe Gottes hindert, was die Liebe Jesu hindert. Und dann geschieht etwas im Himmel. Da öffnet sich der Tempel Gottes im Himmel und die Bundeslade, die im Tempel steht, sie wurde sichtbar. Blitze zucken auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Die Erde bebte und ein furchtbarer Hagelsturm ging über die Erde nieder. Wir kennen nur das Zelt, der begegnet, den Tempel, wie er beschrieben ist. Aber hier öffnet sich das wahre Zelt Gottes, der wahre Tempel Gottes, der auf der Erde nur ein Abbild war. Und der wird für alle sichtbar werden. Gucken wir es nochmal an. Diese drei wichtigen Punkte, die im Weltgeschehen, in Menschheitsgeschichte da sind. Das ist das Erste. Gott schafft sich ein Gegenüber, einen Menschen oder Menschen, die er lieben will, die er als Gegenüber haben will. Aber diese Menschen übergeben leider die Herrschaft über die Erde einem anderen. Als Zweites kommt Jesus wieder auf die Erde. Gott wird Mensch und bringt Erlösung. Und das Wichtigste Dritte, er kommt wieder. Er kommt wieder in Macht und Herrlichkeit und wir alle dürfen daran teilhaben. Er sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir zu geben jedem, einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Und jetzt ist die Frage, ist Jesus dein Ziel? Ist das Ziel, die siebte Posaune zu erleben, die wir alle erleben können, wenn wir Jesus folgen? Und das wünsche ich Ihnen, uns allen, dass wir den Tag, die Stunde und dieses eine Nu erleben werden. Amen.